In dieser Folge spreche ich mit Christoph Kastenholz, dem Geschäftsführer und Co-Gründer von Pulse Advertising, über seinen Weg zu einem der führenden Unternehmen im Bereich Influencer und Social Media Marketing mit über 150 Mitarbeitenden an Standorten in Europa, den USA und China. Vorab, ich habe es Christoph im Gespräch selbst gesagt, es ist eine der inspirierendsten Folgen, die ich bisher aufnehmen durfte. Chris erzählt, wie er mit seiner damaligen Freundin quasi aus der Not heraus gründete und wie die beiden sich in den ersten Monaten schon direkt Deals in Höhe von über 100.000 Euro sicherten. Er erklärt, warum Online-Shops bald irrelevant sein könnten und zeigt auf, warum TikTok und Co. auch heute noch unglaublich erfolgreiche Influencer hervorbringen. Wie Chris heute über das Leben denkt, wieso der in Bonn geborene Unternehmer von Hamburg nach London zog, was uns beide mit Pamela Reif verbindet und vieles, vieles mehr, jetzt im Podcast. Let's go.
Und dann habe ich Lara angerufen jeden Tag. Wir waren damals schon zusammen. Und habe einen Monat lang jeden Tag angerufen und habe gesagt, hey, wir sollten was gründen. Jetzt ist der Zeitpunkt. Wir müssen jetzt loslegen, weil ich will hier keinen Job anfangen. Und jetzt ist es richtig. Und dann meinte sie, ja, sie hat aber anders als ich eine gute Ausbildung, hat alle möglichen Jobchancen. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich ist da eine coole Perspektive für sie da. Und am Ende habe ich sie überzeugt und am Ende, ich habe nach viel Hartnäckigkeit, habe ich gesagt, guck mal, hier sind die Chancen. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen das. Und dann war die nächste Frage natürlich, aber was machen wir? Und den Plan hatte ich noch nicht. Soweit hatte ich nicht geplant. Ich habe nur gesagt, ja, irgendwas müssen wir starten, aber was ist eigentlich auch egal. Und dann hatte sie zu der Zeit hat ihre Masterarbeit geschrieben und das war ein Businessplan. Und der Businessplan war für ein Fashion-Label. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, das starten wir. Das haben wir dann auch gemacht. Und so hat das eine zum nächsten geführt, also Fashion hat zur Werbung geführt, Mode zur Werbung und haben losgelegt. Und ich würde sagen, es war genau richtig. Wir haben es einfach gemacht und von einem kommt das nächste. Und heute würde ich sagen, was wir gemacht haben, dass es dann erst Mode war, jetzt ist es Werbung, das ist eher Zufall. Aber das, was wir lernen, wie Unternehmen funktionieren, wie Teams funktionieren, das ist das, was im Grunde bleibt und was sich durch alles zieht. Und das ist die Entwicklung, die wir haben und die wir fortsetzen.
Bei Normal Gets You Nowhere spricht Born Originals Gründer Melvin Lamberti mit inspirierenden Menschen, die ihm von ihrem persönlichen Weg, ihren Meilensteinen und Überzeugungen erzählen. Ab und zu tauscht sich Melvin im Gespräch mit seinem Co-Host auch zu verschiedenen Themen und Dingen aus, die ihn persönlich beschäftigen. Viel Spaß mit dieser Folge und wenn sie dir gefällt, dann abonniere den Podcast gerne.
Wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere und heute mit Christoph Kastenholz von Pulse Advertising. Christoph, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank.
Christoph, du bist 34 Jahre jung, bist Co-Gründer von Pulse Advertising, warst sogar mal bei Forbes gefeatured, 30 under 30 und hast ein Unternehmen aufgebaut mit über 150 Leuten. Ihr habt Büros in etlichen Städten weltweit. Ich glaube, du kannst aber am besten mal kurz Pulse vorstellen. Was macht ihr da? Und vielleicht noch ein, zwei Worte auch zu dir.
Gerne. 34, jung oder alt? Ich weiß es nicht. Ich finde, das Spannende ist, ich habe nie über Alter nachgedacht und heute würde ich sagen, es wird einfach immer klarer, dass das Leben endlich ist. Ich überlege, was will ich mit meinem Leben machen? Früher hat das Alter mich überhaupt nicht interessiert und ich habe eigentlich immer nur von heute auf morgen überlegt, was macht mir Spaß, was will ich bewegen? Und mit dem Alter und jedem Geburtstag werde ich jetzt immer mehr bewusst, was will ich eigentlich erreichen, wo will ich hin? Einerseits mit dem, was ich schaffe, was ich unternehmerisch mache. Auf der anderen Seite, wie entsteht Familie und das Leben mit allem, was dazugehört. Von daher, mir macht es eigentlich Spaß, wenn ich drüber denke, wenn du sagst, jung oder alt. Aber was das Unternehmen angeht, wir haben zu zweit gegründet, 2014, Pulse Advertising. Und die Idee kam daher, dass wir vor Pulse Advertising ein Modelabel gegründet haben. Und dabei gemerkt haben, wie wesentlich Social Media für uns war. Das heißt, wir haben angefangen, Produkte, die wir produziert haben, an Menschen zu schicken, die auf YouTube, Instagram und Co. gepostet haben. Das war 2013 bis 2014. Und da war das noch super früh. Und wir haben gedacht, das müsste es eigentlich als Service am Markt geben. Und so ist die Werbung entstanden. Dann haben wir das zu zweit gemacht, Lara und ich. Wir haben gedatet auch damals. Wir waren lange zusammen. Jetzt sind wir nicht mehr zusammen. Wir haben das Unternehmen aber behalten und führen es auch weiter. Und sind im Grunde einfach an einem Sonntagabend mit dieser Idee nach Hause gegangen und haben gesagt, okay, dann lass uns das Unternehmen anmelden, lass uns die Domain kaufen, die Website bauen. Und montags morgens habe ich Kunden und Marken angerufen. Marken, es waren noch keine Kunden, habe Marken angerufen und gesagt, hey, ich rufe an von Pulse Advertising, ihr kennt uns sicher schon, wir sind die Experten für Influencer-Marketing. Und nach 9 Tagen kam der erste Kunde, das war von Ende Juli an 2014. Und im November haben wir 100.000 Euro Umsatz gemacht und im Dezember wieder. Und wir waren nur zu zweit und haben immer gedacht, nicht, dass die googeln, was unsere Geschäftsadresse auf den Rechnungen ist, weil das unsere Wohnung ist und das sieht nicht nach einem Büro aus. Und haben dann im Januar entschieden, okay, komm, wer weiß, was das werden kann. Wir wollen es rausfinden. Wir mieten ein Büro und fangen an und stellen ein Team ein und entwickeln ein ganzes Team. Und ich war damals 23, als wir Pulse Advertising gegründet haben. Lara war 25 und wir hatten im Grunde wenig Ahnung. Wir hatten keine Werbeerfahrung aus der klassischen Perspektive. Also wir wussten nicht, wie funktioniert Werbung eigentlich und wie sind die Agenturen strukturiert. Und haben es einfach so gemacht, wie wir gedacht haben und geglaubt haben und gespürt haben, entdeckt haben, wie das Produkt am besten funktioniert und wie aus unserer Sicht ein Unternehmen aufgestellt sein müsste. Das heißt, wir haben auch am Anfang früh mit Investoren gesprochen, haben aber am Ende niemanden an Bord genommen. Und bis heute haben wir keine Investoren und sind damit wahrscheinlich ein ungewöhnliches Startup. Und wir hatten dann das erste Geld, die ersten Umsätze, konnten die ersten Gehälter bezahlen, die Miete und so ging es los. Und nach, ich glaube, es waren nicht mal 12 Monate, kam ein enger Freund von mir, der mit mir studiert hat, einen amerikanischen Pass hatte und meinte, komm, er würde dazukommen und würde das New Yorker Büro aufmachen. Und das war für uns, ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man naiv ist, weißt du, und noch jung und hat noch nicht alles erlebt, dann macht man einfach alles und das versuche ich zu bewahren, immer wieder an das Risiko zu gehen, neue Ideen zu machen. Das heißt, nach dem ersten Jahr haben wir unser zweites Büro aufgemacht in New York. Gleichzeitig haben wir internationale Teams in Europa aufgebaut für verschiedene Märkte und mit der Zeit sind es einzelne Standorte geworden, sodass wir heute ein Büro in London haben, wo ich auch lebe. Wir haben ein Büro in Paris, Amsterdam, Hamburg eben, wo wir gestartet haben, Berlin und Mailand. Und wir haben ein Team in Shanghai für China, für chinesische Kunden. Und ich würde sagen, was es anders gemacht hat, dass wir das gemacht haben, ist tatsächlich, dass wir einfach nicht wussten, wie es eigentlich normal ist. Weil Werbeagenturen sind eigentlich auf einzelne Länder fokussiert. Das heißt, Fernsehwerbung, Out-of-Home-Werbung ist ja auch lokale Werbung. Das heißt, Ogilvy ist Ogilvy Deutschland und dann gibt es ein anderes Ogilvy Frankreich. Und für uns war es immer ein globales Team, was grenzübergreifend gearbeitet hat, weil es auf TikTok eben nur einen Hashtag gibt oder auf Instagram. Das heißt, es gibt diese geografische Trennung nicht. Und heute macht es wahnsinnig Spaß, während über lange Zeit die Grenzen immer niedriger geworden sind. Und jetzt im Moment fühlt es sich mehr so an, dass Menschen wieder sehr lokal ihre Regionen sehen. Und wir aber dieses globale Team sind und damit auch Kulturen zusammenbringen. Wir haben über 20 Nationalitäten oder Kulturen im Unternehmen. Und das macht viel davon aus, wer wir heute sind.
Wahnsinn. Also erstmal danke für das Intro. Ich glaube, das gibt schon einen richtig guten Einblick, wie ihr da am Anfang an die Sache rangegangen seid. Aber also muss natürlich jetzt eingreifen, wenn das irgendwie zu privat ist. Aber muss ich mir das so vorstellen, ihr datet euch, sagt so, ey, wir sind beide irgendwie der Überzeugung, da muss man was im Influencer-Marketing machen. Habt dann gesagt, okay, wir starten. Und wenn du sagst, ihr hattet kein Büro, ihr hattet keine Angestellten, ihr habt nach 2 Monaten irgendwie 200.000 Umsatz gemacht, dann, ich glaube, so ein Rocket Start haben nur wenige, oder? Wie habt ihr denn, wie sah die Preisfindung aus? Also wenn du sagst, wir hatten eigentlich keine Erfahrung, wir haben einfach gemacht, wir haben den Leuten gesagt, ihr kennt uns bestimmt, wir sind hier die Cracks in dem Thema, aber es war ja dennoch irgendwo neu für euch, weil ihr ja gar nicht jetzt, sag ich mal, vorher schon etliche Jahre in dem Bereich gearbeitet habt.
Das stimmt. Wir haben eben geglaubt, es gibt diesen Case, sind auf die Marken zugegangen, ich habe den Vertrieb gemacht und Lara hat das Produkt gemacht. Und es ging im Grunde darum zu finden, wer als Unternehmen, welche Marken glauben an Social Media. Und das waren damals vor allem diese Direct-to-Consumer-Businesses. Daniel Wellington waren Kunden und alle möglichen Online-Shops, ob es Uhren waren oder Fashion, Schmuck, alle möglichen, auch Detox-Tea, das war damals ein Riesenthema, und Proteine und Sport. Weil die klassischen Unternehmen, ich erinnere mich, dass ich deutsche Unternehmen angerufen habe und mir irgendwer sagte, was macht ihr Influencer-Marketing? Ganz ehrlich, wir sind auf Facebook, Instagram brauchen wir nicht und Influencer-Marketing schon gar nicht. Und es kamen also am Ende diese ganzen Direct-Consumer-Businesses, die so jung selber noch waren Und die haben im Grunde gesagt, ja, wir wollen das. Und wir haben gesagt, okay, welchen Service braucht ihr denn? Und die haben gesagt, naja, wir müssen verstehen, welche Influencer für uns am meisten Wirkung bringen. Das heißt, wir müssen im Grunde in monatlichen Sprints viele Leute als Partner finden, viele Influencer finden, die uns promoten. Dann müssen wir die am besten timen, Tag für Tag. Damals gab es ja noch gar keine Links. Und dann müssen wir beobachten, welche Tage bringen uns die meisten Sales. Und danach optimieren wir Monat für Monat. Und damals gab es die Leitlinie zu sagen, okay, für jeden Dollar, den ich investiere als Kunde, egal wie viel davon jetzt an den Influencer oder die Agentur geht, für jeden Dollar, den ich investiere, will ich mindestens einen Dollar direkten Umsatz haben, der aus der Kampagne kommt. Weil ich damit sage, okay, wahrscheinlich kommt der Kunde nochmal und dann komme ich in den Gewinn als Unternehmen. Und das war wahrscheinlich die nächste Herleitung an den Preis. Und ich erinnere mich, dass wir unseren ersten großen Kunden hatten, der war in Singapur. Inzwischen haben die weltweit diese Consumer Brands, diese Direct-to-Consumer Brands. Und denen haben wir eine Liste geschickt und gesagt, pass auf, das sind die Leute, die wir euch empfehlen. Und hier, das ist der Preis für einen Post. Und die haben uns dann gesagt, alles klar, gut, glauben wir euch, wir nehmen alle und viermal. Und das waren dann riesige Deals für uns, die wir gar nicht erwartet haben. Und dann haben wir einfach Tag und Nacht gearbeitet. Und ich würde auch heute sagen, ich erinnere mich damals, das war sehr intensiv, da haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Ich bin teilweise um 3 oder 4 Uhr morgens aufgestanden, um Calls zu machen, wenn die Kunden international waren. Und auch wenn wir gereist sind, wobei wir wenig gereist sind damals, das war eigentlich alles einfach Tag und Nacht von zu Hause. Und manchmal gab es Reisen, um Kunden zu sehen. Und das auch weltweit. Und ich würde sagen, das ist heute nicht anders. Man kann den Einsatz nicht ersetzen. Ich glaube, was damals war es viel ausprobieren. Das war wahrscheinlich die Phase 1. Wir glauben, da ist was. Und wir probieren jetzt alles aus, was von dem wir glauben, das könnte funktionieren. Sehen, was bleibt. Und das optimieren wir. Heute ist die Strategie viel klarer geworden. Und damit sind Taktiken zu dieser Strategie viel klarer. Aber der Einsatz, das zu machen, weil es Geschwindigkeit braucht, er hat sich nicht geändert.
Ja, und jetzt auf eurer Website werbt ihr mit so vielen großen Unternehmen. Wenn man die alle aufzählen würde, wären wir wahrscheinlich morgen noch hier. Aber ich meine, Giorgio Armani, H&M, Mercedes, Marriott, Puma, die Bundesliga, ich weiß es nicht. Also man könnte wahrscheinlich jetzt irgendein Unternehmen in den Raum werfen und die sind wahrscheinlich Partner oder Kunde von euch. Ihr wart dann wahrscheinlich auch irgendwo Teil von dieser Entwicklung, dass sich Influencer-Marketing professionalisiert hat und eben auch bis hin zu den großen Unternehmen durchgesetzt hat, oder? Dass die irgendwann gesagt haben, sollten wir vielleicht auch machen, wenn jetzt ein Coca-Cola plötzlich mit Influencern arbeitet, die dann, sage ich mal, die Flasche in die Kamera halten. Ist es darauf zurückzuführen, würdest du sagen?
Ja, wir haben zu einer guten Zeit begonnen, in der es weniger Anbieter gab im Markt. Also es gab neben uns ja andere noch damals auch, aber die Gründungen, die ersten Gründungen im Influencer-Marketing sind zu dieser Zeit passiert. Und einige, die heute oder die heute erfolgreich sind, sind im Wesentlichen auch in dieser Zeit entstanden. Und heute arbeiten wir für internationale Consumer Brands. Das heißt, unsere Kunden sind Nestlé, Apple, BlackRock, Estee Lauder Companies, FOMH. Und der Unterschied, was wir anbieten gegen den Wettbewerb, ist, dass wir die Marken im Headquarter bedienen. Das heißt, wir arbeiten mit denen in der Regel zentral, das heißt mit Nestlé in der Schweiz, in WW. Und überlegen uns, okay, welche Rolle spielt Influencer-Marketing? Inzwischen ganzheitlicher Social Media, das heißt, wir führen auch Markenaccounts, wir machen auch TikTok-Shops und alles, was dazugehört. Und sagen, okay, hier ist die globale Strategie. Und dann haben wir lokale Märkte, die das realisieren. Und heute sind es tatsächlich eher weniger als mehr Kunden, weil es sind viele Kunden trotzdem, es sind über 60 Kunden, die wir haben. Aber es geht gar nicht so sehr darum, die Zahl der Kunden zu erhöhen, sondern die Rolle, die wir bei den einzelnen Kunden haben, zu erweitern. Und da zu sagen, okay, wie können wir in dieser Positionierung denen helfen, Kunden zu gewinnen über Social Media heute und langfristig? Und das ist wahrscheinlich die Zeit, die uns dazu geholfen hat, überhaupt den Zugang zu finden, weil heute wäre es schwieriger, wahrscheinlich für jemanden zu kommen, der dieses Setup nicht hat und da reinzukommen. Und gleichzeitig ist es einfach die Produktentwicklung und ich glaube, uns hat geholfen, diese Direct-to-Consumer-Brands zu haben, die einfach viel ausprobiert haben, wo es direkt messbar war, was passiert, um dann im Grunde ein Produkt zu entwickeln, was heute den großen Konzernen hilft. Und die klassischen Werbenetzwerke haben immer noch Schwierigkeiten mit Social Media, insbesondere mit Themen wie Influencer-Marketing. Und das ist nicht, also die Menschen da sind ja genauso schlau wie wir und genauso engagiert und alles haben im Grunde die gleichen Voraussetzungen, ja, wie wir. Ich glaube, die Herausforderung ist, etwas von Null zu starten einerseits und zu sagen, okay, wie schaffe ich für jemanden den Anreiz und das Incentive, etwas so neu zu entwickeln? Und ich glaube, da ist die Incentive stärker, wenn es das eigene ist von einem kleinen Team von Gründern und einem Team, was das Ganze aufbaut, als innerhalb eines großen Netzwerks. Und die Netzwerke investieren bewusst nicht so sehr in die Entwicklung, sondern kaufen später eher zu. Das heißt, die Entwicklung kommt da auch nicht her. Und das hat uns einen Raum gegeben, den wir genutzt haben. Und das machen wir jetzt weiter. Und wahrscheinlich, ich habe es, glaube ich, bei Airbnb gehört, manchmal, man findet eben den Product-Market-Fit. Man probiert also irgendwas aus, guckt, was verkauft sich, dann entwickelt man das. Und mit der Zeit professionalisiert sich das, so wie wahrscheinlich Influencer-Marketing jetzt professionalisiert ist und auch die Social-Media-Accounts, die wir betreuen für Marken. Das sind alles Themen, die inzwischen professionalisiert sind. Jetzt geht das Ganze aber wieder neu los und jetzt geht es um TikTok-Shops und die Frage ist, welchen Umsatz kann ich auf TikTok machen und was bringt Instagram oder YouTube-Shorts und das wieder zu entwickeln. Das heißt, jetzt geht im Grunde der Prozess wieder weiter und im Grunde in dem gleichen Kreislauf sehr wahrscheinlich.
Ja, und ihr seid in diesem Kreislauf ja irgendwie die Gatekeeper. Ich glaube, du hattest auch mal im Vorfeld erzählt, ihr habt ja zu Anfang auch noch viel so im Bereich Creator Management gemacht. Das hat sich dann auch wieder so ein bisschen geschiftet, dass du sagst, wir sind eigentlich eher, wir arbeiten mit den Unternehmen und schauen dann, welche Creator passen zum Unternehmen. Und ich erinnere mich ganz witzig, als ich in der Recherche gesehen habe, dass ihr damals Pamela Reif betreut habt. Ich erinnere mich noch, dass ich 2015 mal, also kurz nachdem ich gestartet bin mit Born Originals, habe ich tatsächlich mal Pamela Reif geschrieben und meinte so, ey, hier, wie sieht's aus? Kann ich dir mal einen Schuh schicken und du postest den dann? Und sie sagte, so, tu voll gerne, aber ich brauche halt den Schuh und 5.000 Euro. Und es war so für mich, puh, 5.000 Euro, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie im Verhältnis steht. Heute wüsste ich es natürlich besser. Wie war so, oder wie hat sich das entwickelt? Und vielleicht hast du da auch so ein bisschen Erfahrungswerte in der Zusammenarbeit mit Influencern. Weil ich glaube, das ist ja auch nicht so leicht, wenn jemand groß wird, dem dann noch irgendwo zu sagen, was du jetzt für richtig oder falsch hältst, weil die Person selber natürlich irgendwann vermutlich meint, es besser zu wissen, oder?
Ach, ich habe mal gehört, Ratschläge sind mehr Schläge als Rat. Und ich glaube, niemandem kann man so gut empfehlen, was er machen soll. Und ich finde immer, es ist besser, wenn jeder selber weiß, okay, da will ich hin. Und dann kann man wahrscheinlich Erfahrungen teilen und Raum geben und Unterstützung. Aber das muss immer jeder selber wissen. Wir haben tatsächlich wahnsinnig viel gemacht. Dass wir heute so klar strukturiert sind, auch in unserer Strategie, das haben wir erst gefunden. Das heißt, wir haben 2014 angefangen mit Pulse Advertising und Influencer Marketing für Marken. Dann haben wir gedacht, eigentlich wäre es doch sinnvoll, entwickeln noch ein Künstlermanagement. Und das haben wir dann eben gemacht. Und dann hatten wir auf einmal dieses Talent Management, Hive Management später. Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt arbeiten wir ja mit diesen ganzen Direct-to-Consumer-Brands, das kann ja keine Rocket Science sein, also lass es die doch selber bauen. Und dann hatten wir einen Online-Shop mit Beauty-Artikeln und dann haben wir Fitness-Apps entwickelt. Und dann wurde es auf einmal ein Riesensammelsurium an Projekten und dann haben wir gelernt, dass es nicht einfach ist, alles gleichzeitig zu machen und es besser ist, sich zu fokussieren. Und 2019 haben wir dann gesagt, okay, wir machen zu viel parallel, manches funktioniert sehr gut, manches struggelt und funktioniert nicht. Da lass uns konzentrieren auf das, was funktioniert. Und das war die Werbeagentur im Wesentlichen. Andere Sachen haben auch funktioniert, aber hatten nicht diesen Beitrag. Wir haben gesagt, okay, alles andere geben wir ab oder hören wir auf. Das heißt, entweder an andere, wo wir investiert hatten für Sonderprojekte oder im Künstlermanagement teilweise gesagt, irgendwie ihr macht das jetzt, wir können euch nur raten, ein neues Management zu finden, weil wir es aufhören. Oder es gab auch Talentmanager, die dann weitergearbeitet haben mit den Künstlern. Das heißt, für die hat sich das gar nicht geändert von heute auf morgen. Aber wir haben uns dann fokussiert auf die Werbeagentur. Und heute würde ich auch sagen, wenn ich operativ ein Unternehmen aufbaue, dann hilft es nicht, parallel andere aufzubauen. Wenn ich das sehe, dann halte ich das, also finde ich es beeindruckend, wenn jemand das schafft. Aber ich glaube, mit dem vollen Commitment für ein Unternehmen hilft es mir, diese Klarheit zu haben. Wenn ich dann mich entwickle und sage, okay, ich bin nur noch an der Strategie da und in der Umsetzung sind andere, dann kann es sein, dass ich auch noch diese Rolle in anderen Unternehmen haben kann. Aber wenn ich operativ in der Führung bin und das Unternehmen auch führe, dann muss ich auch da sein. Und das waren unsere Learnings. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wir haben so viel gelernt über alles, was schiefgegangen ist. Und ich glaube, Gott sei Dank haben wir mehr Sachen richtig gemacht als falsch, aber wir haben einiges falsch gemacht. Und das ging los mit, wie melden wir das Unternehmen an? In welcher Gesellschaftsform? Und da haben wir damals eine GbR gemacht. Dann hat unser Steuerberater gesagt, eine OHG hat eine viel bessere Außenwirkung. Dann kam das. Dann haben wir gemerkt, eigentlich wären Kapitalgesellschaften besser, dann wird es eine GmbH. Und dann war, naja, aber jetzt haben wir diese internationalen Unternehmen, jetzt müssten wir eigentlich eine Holding haben, unter der alles steht. Also hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Genauso durch die ganzen Märkte zu lernen, okay, wie machen die in den USA Geschäft? Wir hatten ein Pop-Up-Office in L.A., das war ganz anders als New York. Die Chinesen machen anders Geschäfte. In Europa ist jedes Land anders. Also alles ist sehr bunt. Das mit den Menschen ist wahrscheinlich das Entscheidendste. Das ist wahrscheinlich auch meine eigene Entwicklung am wesentlichsten. Wie bin ich am produktivsten in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit mit anderen? Und ebenso wie auch im Unternehmen. Ich glaube, jemandem zu sagen, mach ABC, ist nicht sinnvoll. Das ist, ja, dann kann sein, dass er ABC macht, aber was ich ja eigentlich will, ist, also ich weiß nicht, ob das den glücklich macht, ich glaube nicht. Ich glaube, was besser ist, zu sagen, pass auf, wir haben hier einen großen Plan und wir haben jetzt 5 Sachen, die gemacht werden müssen. Hast du Bock, diese eine Sache zu machen? Und wenn ja, dann lass uns definieren, was heißt Erfolg für diese Sache. Und dann lass uns ableiten oder mach du mir doch einen Vorschlag. Ich kann dir erzählen, was meine Erfahrungen sind. Mach mir doch einen Vorschlag, welcher Plan dich dahin bringt. Und dann lass uns regelmäßig ein Catch-up machen und du gibst mir Transparenz über die Entwicklung von Schritt 1 bis 10, um diese Sache zu erreichen. Und wenn dann am besten jemand auch ein Incentive hat und sagt, okay, ich partizipiere in irgendeiner Form daran, wenn das erfolgreich ist, umso besser. Weil dann habe ich jemanden, der selber ein Ziel formuliert habe, was für den ein Ziel ist, aber was auch Teil des ganzen Konzepts ist und auf das er frei zuarbeiten kann und natürlich die Unterstützung hat und am Ende auch noch davon was hat. Und das, würde ich sagen, ist die Philosophie, mit der wir es heute machen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Arbeitgeber, wo du viele Freiheiten hast in der Umsetzung, aber trotzdem irgendwo noch ein klares Ziel, was auch irgendwo oder eine Strategie, die durch euch vorgegeben wird. Wie stark bist du denn selber jetzt dann noch operativ involviert? Also wenn du sagst, na, du lebst jetzt in London, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen, wann du gesagt hast, okay, Deutschland, ich kehre dir den Rücken, ich ziehe jetzt nach London. Und dann hast du gerade gesagt, ihr habt jetzt in Shanghai ein Office aufgemacht, ihr habt chinesische Kunden, also es ist ja auch sehr international, große Kunden. Wie stark bist du da am Kunden? Oder ist es eher so, dass du wirklich immer schaust, sind wir in der Strategie noch richtig, sind wir in der Zielsetzung noch richtig und wie nah sind wir da dran?
Ja, also einmal weil du eben sagtest, das klingt nach einem guten Arbeitgeber, das ist natürlich das Ziel, darum bemühen wir uns, weil sonst sind wir nicht erfolgreich. Wir sind erfolgreich, wenn wir Menschen erfolgreich sind. Das heißt aber nicht, dass es soft ist, sondern es geht natürlich um diesen Plan, diese große Strategie und die Taktiken und das in einer hohen Geschwindigkeit und mit Exzellenz in der Leistung. Das heißt, das Ziel ist schon, wie ein Sportteam zu gucken, okay, wer ist der Beste auf der und der Position im Team? Und den will ich haben und dem will ich dieses Setup geben. Und wenn ich das durchs Unternehmen ziehe, dann sind wir auch in hoher Geschwindigkeit erfolgreich. Das heißt, soft ist es deswegen nicht. Ich würde sagen, es ist eher tough, aber es macht eher Spaß, würde ich sagen. Ich merke eigentlich, wenn man sich selber motivieren kann, wenn man selber Spaß hat an Leistungen und das einen Zweck erfüllt, einen Sinn hat, dann macht das auch Spaß. Aber für mich und für das Setup, es ist ganz interessant, es gibt verschiedene Rollen im Unternehmen. Und ich würde sagen, es gibt einmal gibt es die Vision, die Strategie des Unternehmens und es gibt die Integration, die Umsetzung dieser Strategie. Das sind vielleicht die zwei Ebenen. Und meine Stärken liegen in der Vision, in der Strategie des Unternehmens und in der Struktur. Mir fällt es leicht, Systeme zu verstehen, Zusammenhänge zu sehen. Aber in der Umsetzung im Detail, das fällt mir schwer. Das ist für mich wahnsinnig anstrengend. Das heißt, ich versuche sehr in der Vision, in der Strategie zu sein. Das heißt, auch bei entscheidenden Kunden zu sein. Und entscheidend können Kunden sein, die besonders groß sind oder die besonders innovativ sind, mit denen wir was entwickeln können. Aber das Operative, dafür sind Teams da. Das heißt, wir haben Länderverantwortliche, jemand, der in Italien alle Kundenbeziehungen verantwortet, mit einem Team, was dazu gehört, genauso in Frankreich oder in England und in den Märkten international. Und wir haben Produktowner, das heißt, da gibt es eine Strategieberatung, da gibt es eine Kreation und so weiter, die auch wieder globale Teams sind, die das Ganze leisten. Ich selber bin aber nicht in diesem Operativen. Und das heißt, meine Rolle hat sich verändert und ich merke, dass das erstens fürs Unternehmen wirksamer ist und mir mehr Spaß macht. Und ich war lange, ich würde sagen, ich mache das jetzt fast 11 Jahre, gut 10 Jahre. Machen wir das, mache ich das. Und ich habe in Hamburg, ich habe Deutschland definitiv nicht den Rücken gekehrt. Ich habe aber mich nach London hin entwickelt, weil ich das Gefühl hatte, Hamburg hat mir 8 Jahre, ich bin vor 3 Jahren jetzt umgezogen, hat mir 8 Jahre so viel gegeben an Struktur, an an sehr, ich weiß nicht, ob Bodenständigkeit das richtige Wort ist, aber sehr gegroundet zu sein, sehr wahrhaftig zu sein, zu sagen, okay, was mache ich hier eigentlich? Stehe ich zu meinem Wort? Ein Handschlag zählt. Und so Philosophien. Gleichzeitig merke ich, dass durch die Reisen, ich bin teilweise, 2019 hatte ich 200 Flüge und das war nicht gesund. Deswegen hat sich auch was, deswegen haben wir auch umstrukturiert, funktionierten Sachen nicht. Habe ich gemerkt, dass die Reisen mir immer viel geben. Und was mir an den Reisen viel gibt, mir macht es Spaß, natürlich an spannenden Orten zu sein, die irgendwie, ob einfach weil die Städte cool sind. Aber es geht vor allem um die Menschen und die Kultur. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich in London den besten Schnitt eigentlich finde aus, es ist geografisch gut angesiedelt, weil New York beispielsweise ist weiter weg. Aber ich bin in London nah. Gleichzeitig ist es ein wahnsinniger Umschlagplatz. Es kommen so viele Menschen nach London und die Freunde, die ich da gefunden habe, die Menschen, die ich treffe und die Vielseitigkeit ist größer. Und das hilft mir. Ich sehe jeden Tag irgendwas anderes. Und ob es irgendein Pop-Up-Store ist, irgendein Mensch, der verrückt angezogen ist, irgendeine neue Geschäftsidee, irgendwas. Ich habe so viele Eindrücke und das gibt mir viel als Umgebung. Und deswegen fühle ich mich da jetzt wohl. Wie lange ich da bleibe, ob ich da bleibe, ob ich da ganz bleibe, das entwickelt sich alles. Ich weiß, dass es heute richtig ist und von da kommt das Nächste.
Ja, spannend. Klingt für mich so, als wenn du es halt drauf hast, Leute von deinen Ideen zu überzeugen. Also einmal die großen Unternehmen, eure großen Kunden. Da gehört ja auch einiges zu, denen aufzuzeigen, hey, Puls ist irgendwie der richtige Partner für uns. Und auf der anderen Seite natürlich, wie so ein Teammanager, sage ich mal, die richtigen Leute auch reinzuholen, die auch mit der Situation umgehen können, dass sie den Freiraum haben, aber liefern müssen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungswerte sind. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen. Es ist ja auch nicht leicht, diese Leute zu finden und das eben so zu implementieren, dass das, sage ich mal, auf dieser globalen Ebene funktioniert. Du hast jetzt 150, 160 Leute. Seid ihr super schnell gewachsen oder ist das so ein kontinuierliches Ding, wo du auch selber irgendwo die Zeit hattest, so richtig reinzuwachsen in die Führung?
Ich habe die Zeit genutzt, glaube ich, das zu machen. Wir sind in Wellen gewachsen, würde ich sagen. Manchmal zu schnell, dann haben wir gemerkt, da funktioniert was nicht, dann müssen wir es wieder korrigieren. Aber das macht ja eigentlich mir macht es den größten Spaß, diese Menschen zu treffen und zu überlegen, wo und wie kann das funktionieren. Und ich erinnere mich, Paola ist bei uns im Unternehmen jemand, die hat den italienischen Markt aufgebaut und führt jetzt global unsere Kundenbeziehungen. Und ist im Grunde, übernimmt quasi von mir meine Seite des Unternehmens, diese Vertriebsseite, die Kundenseite. Und wenn ich mich erinnere, ich habe sie getroffen irgendwann in Mailand, da hatte jemand schon ein, zwei Gespräche, es gab schon ein Gespräch und alle haben gesagt, wow, Paola ist Wahnsinn, wer auch immer Paola ist, die ist so cool, wir haben sie getroffen und wollen die unbedingt im Unternehmen haben. Und dann habe ich sie auch getroffen und dann haben wir uns zum Mittagessen gesehen in Mailand. Und ich war so überzeugt, ich fand das so genial. Und dachte, ich habe das Gefühl, es ist genau das, was sie will. Ich habe das Gefühl, es passt in ihre Story. Es ist fürs Unternehmen genau das, was uns jetzt hilft. Und habe ihr, glaube ich, am gleichen Tag den Vertrag geschickt. Und das hat sie so schockiert. Und dann meinte sie, irgendwas stimmt da nicht. In Italien läuft es eigentlich langsamer. Und dann hat sie erst gesagt, da stimmt was nicht, wenn ihr mir so schnell den Vertrag schicken. Und dann hat sie erst gesagt, ich muss noch mal überlegen, wir warten mal. Und dann habe ich, glaube ich, 8 Wochen damit verbracht, nochmal mit ihr zu reden, sie zu überzeugen, ihr das Unternehmen zu zeigen. Und dann ist sie dazugekommen. Und das war, wann war das? 2019, 18 irgendwann. Und das ist für mich das, wo ich merke, ich treffe Menschen, mit denen es mir einfach, die ich gerne sehe, mit denen ich mich gerne unterhalte und gemeinsam was mache. Und dann ist die Frage, ich glaube, es sind für mich 3 Sachen. Es ist erstens Aptitude, dann Ability. Also im Grunde erstmal, wie ist die Einstellung der Person? Und das war das, wo ich gesagt habe, Paula und ich voll aligned. Es ist eine Wellenlänge, wir kommen einfach miteinander klar. Dann ist es die Aptitude, ist wahrscheinlich so die, was fällt mir leicht? Und sie ist in Person jemand, der Beziehungen, Kundenbeziehungen, Vertrieb, all das kann. Und dann ist es wahrscheinlich die Fähigkeit, ganz konkret, okay, weiß ich schon genau, wie sieht ein Kundenplan aus oder wie sieht ein Angebot aus, das lernt man dann. Aber das sind im Grunde die Ebenen, dass ich sage, okay, habe ich jemanden, der auf der Wellenlänge des Unternehmens ist, dann würde ich sagen, super, dann passt die Person zum Unternehmen. Dann ist die Frage, was fällt dieser Person leicht? Und das entscheidet im Grunde, okay, welcher Bereich des Unternehmens ist für die Person richtig? Also welche Rolle kann für die Person funktionieren? Und die Fähigkeit dann, in dieser Rolle erfolgreich zu sein, das kommt dann von alleine. Das ist eher das, was dann folgt, weil die Person hat dann Bock und will das machen und findet dann den Weg. Und ich würde sagen, ich finde den Weg jedes Jahr neu, weil das Unternehmen sich entwickelt und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und das ist die Entwicklung. Am Anfang mussten alle alles machen Und dann kamen Menschen dazu, die in einzelnen Sachen besser waren als wir und sind. Und heute ist es eher das Ganze als Struktur, als System zu managen und immer wieder richtig auszurichten. Das heißt, wo geht die Industrie hin, wo gehen die Kunden hin, was wollen die sehen, was sind neue Möglichkeiten und da dran zu bleiben. Und jetzt machen wir das gut 10 Jahre immer noch alleine. Die ganzen anderen Unternehmen in unserem Bereich sind eigentlich alle verkauft. Also die gehören alle irgendwelchen anderen Leuten inzwischen. Wir, uns gehört das Unternehmen selber. Wir haben natürlich Aktienprogramme. Das ist für mich genau das Richtige, weil ich mir vorstelle, dass an jemand anders zu berichten, der das Unternehmen nicht kennt, würde mir schwer fallen. Und von daher fühlen wir uns total wohl, wo wir sind. Sehen aber es eher so, als wäre es gerade der Grundstein. Weil jetzt würde ich sagen, wir haben eine Industrie gefunden. Social Media, Influencer Marketing gab es nicht. Social Media war nicht wichtig. Jetzt ist es wichtig. Und jetzt wird es aber eigentlich erst wirklich Vertrieb. Jetzt kann ich erst auf Social Media verkaufen und jetzt geht das gerade los. Das heißt, wo es jetzt losgeht, jetzt haben wir die internationale Präsenz, wir haben globalisierte Teams, wir haben Kunden, mit denen wir das Ganze entwickeln können. Und jetzt geht es eigentlich hin, dass die Geschwindigkeit zunimmt, würde ich sagen.
Aber finde ich sehr cool, nach 11 Jahren zu sagen, eigentlich stehen wir komplett am Anfang, stehen in den Startlöchern, um das Ganze jetzt so richtig, richtig groß zu machen. Meinst du damit, wenn du jetzt sagst, TikTok-Shops und sowas, dass du einfach noch mehr Kontrolle darüber hast oder einen kürzeren Weg hast vom Produktbewerben hin zum Kauf und du das selber dann auch als Partner irgendwie besser nachvollziehen kannst? Weil vorher konnte ja auch, sage ich mal, über einen Online-Shop beispielsweise gekauft werden.
Also ich glaube, Social Media war lange mehr Entertainment. Da habe ich einfach meine Zeit verbracht und zwar entertaining, irgendwelche Posts von Freunden vielleicht früher zu sehen, dann von anderen Leuten, dann auf YouTube anzufangen, irgendwas zu gucken. Und das hat ja immer schon Marken sichtbar gemacht und auch Produkte vorgestellt. Aber wie du sagst, wenn ich es jetzt auch noch da kaufen kann, dann kann ich auf einmal alles nachvollziehen. Erstens kann ich den Kunden finden und dem meine Marke vorstellen, meine Produkte vorstellen und sogar verkaufen. Und rückwärts gedacht, verstehe ich eben auch, wer sind meine Kunden konkret, kann mit denen sprechen. Und all das, was im Grunde ich würde sagen, ist so ein bisschen eine Mischung aus Retail vor Ort, das Ladengeschäft und auf der anderen Seite der Webseite, dem Onlineshop. Irgendwie steht das alles dazwischen, weil ich habe diese individuelle Experience, die auf Onlineshops ein bisschen verloren gegangen ist, weil die alle am Ende das Gleiche in Grün sind. Das heißt, ich habe Menschen, die da sind und die auf unterschiedliche Art in unterschiedliche Zielgruppen lokalisiert meine Marke, meine Produkte vorstellen und auch verkaufen können. Und ich habe eben gleichzeitig diesen Charme des Online, das digital skalieren zu können, und zwar direct to consumer. Ich habe also keinen Middleman, der dazwischen steht. Wobei natürlich man sagen könnte, die Netzwerke sind in dem Sinne auch ein Middleman, ja, weil die auch was davon haben. Aber das ist das, was sich unterscheidet. Das heißt, es geht jetzt konkret um Kunden und das wird sich entwickeln mit Zeit. Wir sehen, dass in den USA TikTok, also im Grunde ist es so, wir erleben es in China, wenn ich da bin. Ich war gerade da und habe eine Reise gemacht über alle Kunden, also zu allen Kunden, die wir da haben, in 5 Städten. Und ich habe immer gefragt, Meeting, weil es für mich, ihr wahrscheinlich für die verrückt, und da habe ich gefragt, wann seid ihr das letzte Mal auf einen Online-Shop gegangen, habt eure Nike-Schuhe online gekauft oder was auch immer gekauft. Und niemand geht mehr auf Webseiten. Keiner geht mehr auf Online-Shops. Es ist einfach alles voll integriert. Egal, ob ich mein Essen bestelle, ob ich ein Taxi bestelle, ob ich Klamotten bestelle, ob ich auch Essen einkaufe. Alles ist voll in diesen Apps. Und das ist wahrscheinlich der weit fortgeschrittene Case. In den USA hat es angefangen und in UK hat es angefangen. In Europa kommt es erst noch. Und in UK sehen wir die ersten Shops, die 1 Million Pfund pro Monat Umsatz machen auf TikTok. Und jetzt geht es also darum, okay, wie genau funktioniert das? Weil auch das, am Ende ist das alles keine Rocket Science, aber man muss verstehen, was sind die Hebel? Welche Kommission will ich zahlen? In welcher Struktur, was zu mehr Umsatz führt? Sind es mehr die Livestreams, die ich als Marke mache? Sind es mehr Affiliates, denen ich was schicke? Sind es mehr Influencer-Partner oder ist es Performance-Marketing? Es funktioniert alles zusammen und auch unterschiedliche Marke. Und das ist jetzt wahrscheinlich die Chance, dieser Industrie einen ganz anderen Stellenwert zu bekommen.
Okay, und jetzt eine ziemliche Standardfrage, aber vielleicht hast du eine ganz eigene Sicht darauf. Wenn jetzt jemand sagt, oh, klingt alles super und am Ende verkaufen irgendwie nur noch Leute direkt, ob sie es selber in einem Livestream bewerben als Marke oder über Influencer, kann ich heute noch Influencer werden? Ja, also wie einfach ist es und vielleicht auch, welche Plattform bietet sich an? Also sagst du jetzt als Experte, wenn dann TikTok, oder hast du nochmal einen anderen Blick drauf? Das würde mich mal interessieren.
Ich glaube, es gibt immer Chancen und ich glaube, es ist nie zu spät. Ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man Themen findet, Nischen findet, die frisch sind oder interessant sind, irgendwas Neues. Und wenn ich überlege, was mich selber überzeugt, ich habe wahnsinnig viele Comedy-Accounts entdeckt. Es gibt so Accounts, die sich quasi den deutschen Stereotypen, den Holländer, den Middle East. Und ich habe, da gibt es Accounts, die innerhalb von 1-2 Monaten 200, 300.000 Follower generieren und auf einmal Comedy-Shows machen. Ich habe Tickets gebucht für nächsten Sonntag in London zu einer Comedy-Show von einem Typen, der zur Schule gegangen ist mit einer, die bei uns im Team ist, im Libanon. Und der hat von 0 auf 100, sie sagt, der war schon immer, wie er jetzt ist, aber jetzt hat es eben auf TikTok gebracht und er bringt diese Comedy-Shows rein und hat in Dubai gerade ein ganzes Event ausverkauft und in London jetzt auch. Und ich war geschockt, was die Tickets kosten. Ich habe 55 Pfund bezahlt für ein Ticket, was ich wahnsinnig teuer finde, dafür, dass der eigentlich vor einem Jahr noch keine Comedy gemacht hat. Jedenfalls nicht für andere Menschen. Das heißt, es gibt immer Themen, aber ich glaube, dass jetzt mehr vom Gleichen zu machen, was es schon gibt, davon bin ich nicht überzeugt. Aber wenn es Themen gibt, und das ist jetzt ja etwas, wo ich ja jetzt weiß, der war schon immer so, er findet das nicht. Der ist einfach er selbst. Das ist sein Charakter und der hat das schon immer gelebt. Und jetzt hat er ein Medium gefunden, wie er das teilen kann. Das funktioniert. Und dafür sind wahrscheinlich Netzwerke wie TikTok genau richtig, weil die eben es weniger davon abhängig machen, ob dir schon jemand folgt, sondern mehr, ob der Content anderen Menschen gefällt. Und wenn er funktioniert, dann wird er eben immer breiter verteilt, so wie auch Instagram Discovery und bei YouTube ja auch. Aber da sind Plattformen wie TikTok, die am stärksten Wachstum bringen, meines Erachtens.
Okay, und daraus schließe ich entsprechend auch Video, also Entertainment und so wird wahrscheinlich nicht nur über nette Bilder kommen. Vielleicht nochmal zum Abschluss ganz zurück, weil ich finde das immer wichtig, auch irgendwie den Leuten aufzuzeigen, so wo kommst du denn eigentlich her? Wir haben jetzt so viel darüber erfahren, wo stehst du heute, was umtreibt dich? Kannst du ja vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auf die Zukunft eingehen? Hast du ja am Anfang auch gesagt, na, jetzt mit steigendem Alter, gut, bei 34 braucht man eigentlich noch nicht davon sprechen.
Ich habe noch viel vor.
Du hast eben gesagt, genau, du hast noch viel vor und du hast auch gesagt, dass dich aber trotzdem dann auch irgendwie umtreibt, warum mache ich das, was ich mache, was möchte ich in Zukunft machen, was ist irgendwie hier mein Platz? Aber wie bist du... Was hast du vor Pulse gemacht oder vor dem eigenen Online-Shop? Hast du studiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Wie bist du quasi dahin gekommen zu sagen, ja, ich mache mich jetzt selbstständig?
Ich bin vor allem von der Uni geflogen.
Jetzt wird's interessant.
Ich bin in Bonn aufgewachsen und da zur Schule gegangen und dann habe ich die 10. Klasse übersprungen und habe das internationale Abitur gemacht und bin nach England gegangen. Und habe dann da nochmal ein Jahr gespart und bin mit 17 aus der Schule gekommen. Und das war zu früh. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich will. Es war mir nicht klar, was meine Stärken sind. Es war mir nicht klar, was genau ich machen will. Und bin trotzdem zur Uni gegangen und habe angefangen, BWL zu studieren. Und habe es in Deutschland angefangen, bin dann nach Frankreich fürs Auslandsjahr. Und das Problem war, ich war eben 17. Und das heißt, alle anderen waren 3-4 Jahre älter, 2-3-4 Jahre älter. Und für mich war es das Größte, ich konnte überall ausgehen. Ich war auf einmal mit ganz anderen, also habe viel mehr gesehen, hatte viel mehr Zugang. Vorher war es ja Schule, zu Hause. Und jetzt war ich auf einmal frei und alleine. Das heißt, ich habe alles gemacht, nur nicht studiert. Und dann kam irgendwann die Uni nach 2 Jahren von 3 des Bachelors und meinte, naja, so der Bachelor hatte da 210 Credits. Du müsstest also jetzt 2/3 haben, also irgendwie 140 Credits müsstest du haben. Aber auf deinem Score steht, du hast 40. Wie ist das passiert? Naja, ich war halt immer krank, wenn die Klausuren kamen und ich bin immer ausgegangen und das will ich jetzt ändern. Und dann musste ich die Klausuren nachholen. Das Problem war aber, in mir hatte sich nichts geändert. Das heißt, ich habe wieder die Klausuren geschoben oder gefailt und wurde dann von der Uni geschmissen. Weil die gesagt haben, pass auf, du kannst hier sein, aber nur wenn du dieses Curriculum erfüllst. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich habe dann gesagt, okay, hier stimmt was nicht. Was mache ich denn eigentlich? Ich mache viel Spaß, kurzfristig vielleicht oder im Moment, aber irgendwie führt mich das irgendwo hin oder nicht dahin, wo ich hin will zumindest. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein Jahr off und habe einfach nach Startups gesucht, habe gedacht, okay, wo kann ich arbeiten? Und bin nach Spanien im Winter und im Sommer nach Südafrika und habe angefangen, jeden Tag wieder Sport zu machen, bin weniger ausgegangen, aber einfach gearbeitet und habe gemerkt, dass diese Startups mir Spaß machen. Ich glaube, ich wusste noch gar nicht so genau, was daran mir Spaß macht, aber irgendwas hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, in meiner Welt war, dann Startups heißt irgendwie Venture Capital oder M&A, irgendwelche Banken irgendwie mit Startups zu arbeiten. Also bin ich zurück, habe gesagt, okay, welche Uni lässt mich jetzt alle übrigen Credits so schnell wie möglich machen? Und habe in Barcelona eine Uni gefunden, die gesagt hat, okay, wir glauben es zwar nicht, aber wir können 2 Jahre Studium in ein Jahr packen als Programm und dann gucken wir mal, ob es klappt. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich wieder mit sehr gutem Score aus der Uni gekommen und das Problem war dann nur, mein CV sah ja wirr aus, weil ich war irgendwie gute Schule, katastrophale Uni, dann doch wieder und das funktioniert so eigentlich nicht bei Banken. Das heißt, ich habe 200 Bewerbungen geschrieben und habe mich überall kreuz und quer beworben, alles, was mit Venture Capital, Startups, M&A zu tun hatte und war dann am Ende in London bei einer Bank und die interessanterweise heute in unserer Industrie aktiv ist, eine Bank für Agenturen, Werbenetzwerke und so weiter, ein M&A. Und die haben mich genommen und da habe ich so ein Summer Internship bekommen, wo du im Grunde danach den Job bekommst. Und nach 2 Monaten habe ich den Managing Partner zum Frühstück getroffen und dann war das Angebot, okay, warum fängst du hier nicht an, festzuarbeiten? Und das hat mich so geschockt und so unter Druck gesetzt. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es passte. Also heute kann ich es mir erklären, aber damals, ich wusste einfach, ich will nicht in Excel stecken und einfach nur jahrelang dazu arbeiten. Ich will dabei sein, ich will was machen, ich will was gestalten. Und dann habe ich Lara angerufen jeden Tag, wir waren damals schon zusammen. Und habe 1 Monat lang jeden Tag angerufen und habe gesagt, hey, wir sollten was gründen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen jetzt loslegen, weil ich will hier keinen Job anfangen und jetzt ist es richtig. Und dann meinte sie, ja, sie hat aber anders als ich eine gute Ausbildung, hat alle möglichen Jobchancen. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil eigentlich ist da eine coole Perspektive für sie da. Und am Ende habe ich sie überzeugt und am Ende, ich habe nach viel Hartnäckigkeit, habe ich gesagt, guck mal, hier sind die Chancen. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen das. Und dann war die nächste Frage natürlich, aber was machen wir? Und den Plan hatte ich noch nicht. Soweit hatte ich nicht geplant. Ich habe nur gesagt, ja, irgendwas müssen wir starten, aber was ist eigentlich auch egal. Und dann hatte sie zu der Zeit hat ihre Masterarbeit geschrieben und das war ein Businessplan. Und der Businessplan war für ein Fashion-Label. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, das starten wir. Das haben wir dann auch gemacht. Und so hat das eine zum nächsten geführt, also Fashion hat zur Werbung geführt, Mode zur Werbung und haben losgelegt. Und ich würde sagen, es war genau richtig. Wir haben es einfach gemacht. Und von einem kommt das Nächste. Und heute würde ich sagen, was wir gemacht haben, dass es dann erst Mode war, jetzt ist es Werbung, das ist eher Zufall. Aber das, was wir lernen, wie Unternehmen funktionieren, wie Teams funktionieren, das ist das, was im Grunde bleibt und was sich durch alles zieht. Und das ist die Entwicklung, die wir haben und die wir fortsetzen.
Unglaublich. Also der Ausweg aus der M&A-Branche nach dem Motto, ich muss jetzt was Eigenes machen, weil ansonsten habe ich hier einen gut bezahlten Job im Bankenwesen. Richtig coole Story, erübrigt eigentlich auch oder beantwortet schon Fragen wie, was würdest du Leuten irgendwie raten oder auf den Weg geben, weil wir haben ja gerade von Ratschlägen schon gesprochen. Was würdest du denen vielleicht auf den Weg geben, wenn sie was Eigenes machen wollen? Aber das hört man schon raus. Im Prinzip ja auch so ein bisschen der Intuition vertrauen. Ne? Also einfach, was will ich wirklich selber? Und glaube ich da an mich? Und was es dann inhaltlich ist, kann sich im Prinzip auch auf dem Weg noch ergeben. Hat sich bei euch ja auch. Aus dem Fashion-Label wurde plötzlich eine Agentur.
Ja, ich würde sagen, für mich, was sind meine Erfahrungen? Ich wusste eben überhaupt nicht, was ich machen soll. Und was mir heute hilft, ich kategorisiere das in 3 Punkte. Und das erste ist im Grunde das, was quasi Leben im Sinne von Schlafen, Essen, Trinken, Sport, Bewegung, alles, was quasi physisch für mich wichtig ist. Das heißt, ich richte mich danach aus, was fühlt sich danach für mich richtig an, welcher Sport macht mir Spaß. Das ist für mich der Rahmen, der mir wichtig ist als Grundlage. Dann sind es Beziehungen und was will ich im Grunde mit in der zweiten Ebene mit Menschen? Also will ich, wann will ich viele Freunde haben oder weniger oder wer ist mir wichtig? Welche Rolle will ich haben? Was will ich fördern, um mich darauf zu fokussieren? Und das dritte ist, was gestalte ich? Was mache ich eigentlich? Und das kann ein Unternehmen sein, das kann Kunst sein, das kann ja irgendwas sein, kann Sport sein. Aber was macht mir Spaß? Und ich höre immer wieder dieses Konzept, dass es den großen Masterplan braucht. Oder was ist dein großer Plan, was du im Leben erreichst? Und für mich war das gar nicht so einfach. Und ich würde auch sagen, heute, ich habe gute Ideen und ich habe klare Visionen, was ich mir alles vorstelle. Aber ich würde wahrscheinlich sagen, ich würde versuchen, den nächsten Schritt zu finden und zu sagen, okay, was ist die Richtung, in die ich gehen will und was ist konkret erreichbar in die Richtung? Und mit der Zeit wird wahrscheinlich klarer, wohin führt das Ganze. Aber Schritt für Schritt zu gehen von einem nicht unbedingt zu überlegen, was ist Schritt 3, sondern einfach Schritt 1 zu machen, dann ergibt sich Schritt 2, dann ergibt sich Schritt 3. Und das möglichst, wie du sagst, mit dem Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl wird immer besser, je mehr Erfahrung man hat. Und umso klarer weiß ich, womit fühle ich mich wohl und womit fühle ich mich nicht wohl. Und ich würde sagen, heute ist das, was mir am meisten hilft, dass ich einfach merke, wann fühle ich mich wohl in Situationen, wann fühle ich mich unwohl und dann zu überlegen, okay, woran liegt das? Will ich eine andere Rolle haben in dieser Situation? Will ich in dieser Situation gar nicht sein? Will ich eigentlich woanders hin? Das auszuprobieren und nach diesem Gefühl zu gehen. Und das ist am Ende für jeden ja anders. Und mir hilft das als klarste Richtung. Und mit der Zeit ergibt sich eben ein sehr klarer Plan. Und den gehe ich aber trotzdem Schritt für Schritt.
Finde ich sehr inspirierend. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, ist, glaube ich, eine der Folgen, wo ich selber am meisten von mitnehme. Vielen Dank, Chris, für die ganzen Einblicke und auch Einblicke in deine Denkweise. Spannend, inspirierend. Und ich bin gespannt, wenn du sagst, ihr steht für dich gefühlt am Anfang, ne, wo es vielleicht in 5 oder 10 Jahren, wie es da um Pals steht. Und um dich werde das weiter verfolgen. Und ja, sag nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen Einblicke in dich und dein Unternehmen zu geben.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Und dann freue ich mich auf das Update in 5 oder 10 Jahren. Und bis dahin.
Sehr gerne. Danke dir.
Cool. Mach's gut. Vielen Dank.
Das war Norme Gets You Nowhere, ein Projekt von Born Originals und Melvin Lamberti, produziert von O13 und Malz Lamberti. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gern.